Sie hören einen Podcast der Sendung Bücherbar mit Richard Schäfer.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt.
Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt.
Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Erfurt.
Zu dieser Sendung begrüßen wir auch herzlich die Hörerinnen und Hörer des Radios SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen. Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier auf Radio Frei und heute habe ich mich einmal ganz künstlerischen Themen gewidmet. Das aus aktuellem Anlass. Ich werde Sie hinweisen auf eine Ausstellung hier in Erfurt in einem Weitspeicher und ich möchte Sie auf eine Buchvorstellung aufmerksam machen, die ich von den Kollegen vom österreichischen Radio bekommen habe. Zunächst einmal soll es aber um baubezogene Kunst gehen. Zur kulturellen Hinterlassenschaft der DDR gehört eine große Anzahl an Kunstwerken im öffentlichen Raum. Diese Arbeiten waren ein integraler Bestandteil des Gesellschaftsbaus der DDR. Darüber hinaus spielten sie eine wichtige Rolle bei der bildkünstlerischen Ausstattung der Stadtzentren und Wohngebiete. Ich erinnere an das Mosaikbild des spanischen Künstlers Josep Renaus, die Beziehungen des Menschen zu Natur und Technik am Moskauer Platz oder das Wandgemälde des Erfurter Künstlers Erich Enge an der ehemaligen Bibliothek im Ried. Ihrer Bestimmung nach waren diese Kunstwerke nicht bloß schmückendes Element, sondern sie hatten politische Botschaften bzw. idealisierte Bilder einer von Grund auf neu zu entwickelnden sozialistischen Gesellschaft zu vermitteln. Die Inhalte der Werke waren von den Auftraggebern meist vorgegeben. Die ausführenden Künstler haben diese Inhalte oft auf individuelle Art und Weise und unter Anwendung vielfältigster Techniken in bemerkenswerte Kunstwerke umgesetzt. Heute sind viele dieser Arbeiten akut von der Zerstörung bedroht. Der Cottbuser Architekt Martin Maleschka hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese gefährdete Kunstgattung fotografisch zu erfassen. Über die Jahre hat er die derzeit umfangreichste Bilddokumentation von baubezogener Kunst der DDR aufgebaut. Für diese Publikation wurden 120 erhaltene Kunstwerke zwischen Ostsee und Erzgebirge ausgewählt und in einen architekturhistorischen Kontext eingebettet. Im Speicher Erfurt stellt er seine großformatigen Fotografien vom 18. April bis zum 22. Mai 2019 aus. Es ist der Speicher in der Waagegasse hier in Erfurt. Die Baunetzwoche schreibt in einem Beitrag von 2018 über Maleschkas Werk, Zitat: Maleschka hat begriffen, dass es an uns allen liegt, was erhalten bleibt und was nicht. Er verlässt sich nicht auf die Behörden, sondern macht sich selbst auf den Weg, fotografiert und kommuniziert geschickt in den Medien. Nicht zuletzt legt er damit die Grundlagen für eine wissenschaftliche Auseinandersetzung. Wer sein Social-Media-Profil verfolgt, erlebt einen Mann, der heute in Schwedt an der Oder, morgen in Erfurt und übermorgen in Eisenhüttenstadt unterwegs ist. Und der auf allen verfügbaren Kanälen seine bildgewaltige Botschaft vermittelt, schaut genau hin, reißt nicht einfach ab. Mit dieser Strategie gehört er zu einer Generation, die ihre Themen mit Hilfe digitaler Medien verbreitet und über Bücher, Ausstellungen und Webseiten mitunter regelrechte Kampagnen inszeniert. Wie zum Beispiel die Aktion SOS Brutalism, die einem weltweit gescholtenen Baustil erst kürzlich zu neuer Aufmerksamkeit und Wertschätzung verholfen hat.
Für die Wertschätzung der Kunst aus der DDR-Zeit ist Maleschka vermutlich genau im richtigen Alter. Er war 7, als die Mauer fiel. Als er in Cottbus ab 2003 Architektur studierte, begannen parallel dazu die Räume seiner Kindheit in Eisenhüttenstadt zu verschwinden. Getrieben von einer unbefangenen Neugier und Leidenschaft geht er auf Entdeckungsreise und befragt die Künstler der Zeit. Viel zu wenige Menschen, so scheint es, sind sich dem Wert dieser Werke bewusst. Der soeben bei Dom Publishers erschienene Architekturführer zur baubezogenen Kunst in der DDR 1950 bis 1990 soll dies nun ändern. Zitat Ende, das war ein Auszug aus dem Magazin Baunetz, nachzulesen auch unter www.baunetz.de. Während der Vernissage am 18. April hatte ich Gelegenheit, mit Martin Maleschka das folgende Gespräch zu führen.
Herr Maleschka, Sie sind Jahrgang 82, also so alt wie meine Kinder, haben also eine ganz eigene Sicht auf die DDR-Kunst, auf DDR-Bauten auch und haben die jetzt wiederentdeckt, dass das ja ein Stück ihrer Kindheit gewesen ist. Das waren Motive für Sie, diese Kunstwerke aufzusuchen und zu dokumentieren?
Ja, also das hat ja eigentlich damit begonnen, dass sozusagen die Bauten meiner Kindheit eigentlich abgerissen wurden. Also die Bauten meiner Kindheit, der Schwan, der Baum, die Ente, die wurden abgerissen, ne, und parallel eben mit der Aufnahme vom Architekturstudium 2003 bin ich dann sozusagen immer wieder in meine Heimatstadt gefahren, um das zu dokumentieren und habe dann natürlich auch mitbekommen, okay, das passiert eben auch in Schwerin, das passiert in Erfurt, das passiert in Rostock, das passiert in Suhl, in Potsdam, also eigentlich überall, und dann habe ich irgendwann angefangen, das zu dokumentieren, ne, und das dann eben, und deswegen hat, sag mal, mein Studium ein wenig darunter gelitten, also es sind eben nicht 5 Jahre Regelstudienzeit, es sind dann eben 10 geworden, also eben mehr. Und ich glaube aber, was man die Resonanz, die mir heute eigentlich entgegengebracht wird, zeigt mir eigentlich, dass ich es eigentlich richtig gemacht habe. Also dass sozusagen dieses Interesse, dieses 30 Jahre Nachwende für die baubezogene Kunst, aber auch für die Bauten der DDR-Moderne steigt. Und die steigt auch immer noch. Und ich glaube, das wird auch noch anhalten.
Welche Rolle hat denn für Ihre Sicht auf die Kunst Ihre Schulbildung in der DDR geführt?
Naja, also in der Schule hat mich das eigentlich fast gar nicht berührt. Ne? Also ich wurde 88 oder 89, weiß ich jetzt gar nicht so genau, eingeschult. Also in der Schule habe ich damit gar nichts mitbekommen. Und eben die Kindheit, also diese 8 Jahre, wo die Mauer gefallen ist, da habe ich eigentlich nur im Sandkasten, sage ich mal, gesessen, habe mit meinen Kumpels draußen gespielt. Ideologisch bin ich da gar nicht geprägt worden, glaube ich. Natürlich an Kindergärten und dann Schulen. Ich habe auch in meinem Buch, habe ich auch meine Schule drin verewigt mit 2 so einen Gipsintarsien-Wandbildern. Polytechnischer Unterricht 1 und 2. Da sind aber jetzt gar keine politischen Motive in diesem Wandbild drin. Also ich habe natürlich immer gesehen, okay, da ist irgendwas vor meinem Biologie- und Physikraum, aber ich habe das gar nicht für voll genommen, in Anführungsstrichen. Ne?
Welche Rolle müsste denn Schule heute spielen, um diese Art Kunst aufzuarbeiten oder da Vorleistungen zu bringen, um den Blick nachfolgender Generationen auf diese Kunst zu schärfen?
Naja, es ist eigentlich schwer. Also also viele Schulen, es gehörte ja sozusagen immer zu einem Neubauprojekt, auch für Schulen dazu, sozusagen eine gewisse prozentuale Summe an Geld sozusagen von dem Gesamtvolumen für die Kunst bereitzustellen, also für Künstler und Künstlerinnen. Da fängt es natürlich an, wie viel von den Kunst oder welche Schule hat überhaupt noch baugebundene Kunst. Und in meiner Schule, also in meiner Albert-Schweitzer-Gymnasium, in der ich zur Schule gegangen bin, da ist es eben so, da hat man eben zum Schulprojekt gemacht, ein Wandbild sozusagen fotografisch zu erfassen und eben auch nachzumalen. Natürlich ist es jetzt kein kunsthistorisch wertvoller Umgang damit, dass man eine Gipsintarsie nachmalt, aber trotzdem hat man sich halt irgendwie mit dem Wandbild beschäftigt, also mit der Kunst beschäftigt. Und das ist schon mal ein erster Ansatz natürlich, ne? Wie das natürlich andere Schulen machen. Es gibt natürlich viele Schulen, die machen ihre, ich habe es auch schon erlebt, dass irgendwie eine Wandkeramik abgestemmt wurde und dann eben sozusagen Schüler ein neues Mosaikwandbild rangemacht haben, wahrscheinlich mit irgendeinem Kunstkurs oder so. Ne? Für mich natürlich traurig, aber der Aktualität des Schulverlaufs wahrscheinlich geschuldet oder so.
Also ich habe jetzt so den Eindruck in dieser Veranstaltung, dass Sie so in Thüringen auch so ein bisschen in ein Wespennest gestochen haben. Man weiß über, also viele bekannte Bauwerke, über die diskutiert wird, aber da liegt noch vieles wahrscheinlich in einer Grauzone im Argen.
Im Argen, definitiv. Also es gibt ja immer noch so eine Grauzone. Also Herr Enge, also Erich Enge hat es ja vorhin auch gesagt, also es gab natürlich irgendwie eine Phase, 10 Jahre in den 90ern, wo man das ja total weghaben wollte. Dann gab es irgendwie eine Duldungsphase. Und ich glaube, in dieser Phase, in dieser Grauzonenphase von Duldung sind wir eigentlich, glaube ich, immer noch. Natürlich steigt das Interesse und viele Leute werden darauf aufmerksam, aber da die Eigentümer damals ganz schnell gewechselt haben, ne, in den 90ern, ging natürlich auch die baugebundene Kunst in Besitz von dem neuen Eigentümer über. Und ob es dem halt gefällt oder nicht, er konnte eigentlich machen damit, was er wollte, ohne den Künstler auch wegen dem Urheberrecht zu fragen. Also ich kenne etliche Beispiele.
Wir haben ja eine ähnliche Entwicklung im Bereich der Musik. Schlager, ich denke Pudis etc. im Bereich der Literatur. Sehen Sie jetzt eine Aufgabe auch darin, mal so diese gesamte Kunstentwicklung aus der DDR in ein neues Licht zu setzen?
Naja, also das war ja auch eine Frage von aus dem Publikum. Also ich sehe eigentlich schon meine Aufgabe darin, erstens zu dokumentieren, auch immerhin weiterhin noch zu dokumentieren. Ich muss natürlich auch die Zeit finden, eigentlich neben den ganzen anderen Beschäftigungen, die ich eben auch habe, eben auch neuen Buchprojekten sozusagen weiter zu dokumentieren und darüber hinaus aber auch eben Kunstwerke wirklich versuchen, möglichst unter Schutz zu stellen. Das ist sozusagen immer noch mal ein Level oder ein Ticken weitergehend. Also nicht nur zu dokumentieren, sondern eben auch den Erhalt zu versuchen zu sichern.
Okay. Das war Martin Maleschka, der sein Buch DDR, baubezogene Kunst, Kunst im öffentlichen Raum 1950 bis 1990 in einem öffentlichen Vortrag hier in Erfurt vorgestellt hat und seine großformatigen Bilder in der Zeit vom 18. April bis zum 25. Mai noch im Speicher hier in der Waagegasse ausstellt.
Radio frei Stadtgespräch.
Den folgenden Beitrag habe ich von den Kollegen von Literadio aus Österreich übernommen und sie stellten auf der Leipziger Buchmesse Autorinnen und Autoren vor. Im folgenden Gespräch stellt Redakteurin Daniela Fürst von Literadio die Autorin Andrea Stift-Laube mit dem Buch Schiff oder Schornstein vor.
Literadio. Live von der Leipziger Buchmesse vom 21. bis 24. März 2019.
Herzlich willkommen bei Literadio. Herzlich willkommen an diesem Nachmittag hier auf der Messe, Andrea Stift-Laube. Hallo.
Hallo, Daniela.
Zum Glück sehen wir uns eigentlich ja schon sehr früh wieder, weil du warst ja mit dem Vorgängerbuch auch bei uns. Schiff oder Schornstein, jetzt ein aktueller Roman, erschienen bei Krämeyer und Scheriau. Ein wunderschönes Cover, wie immer.
Wie immer. Dafür muss ich auch meinen Verlag wie immer loben, dass der wirklich einfach sehr schöne Bücher macht, auch ohne Schutzumschlag.
Du hast dir tatsächlich wieder ein ernstes Thema genommen, wenn man so will. Du hast ja auch schon in der Stierin mit Gewalt an Frauen auseinandergesetzt, vor allem innerhalb von Beziehungen. Jetzt wieder ein Thema, das man auf Makroebene eigentlich betrachten muss, und zwar den Tierschutz oder den Umweltschutz, genauer gesagt.
Ja, den Tierschutz und den Umweltschutz. Ich habe heute nur überflogen, die Medien, und in der Zeit stand irgendwie, man soll nicht mehr sagen Buch der Stunde, man soll sich irgendwie wieder der Literatur hinwenden, sozusagen ohne jetzt der Literatur einen Auftrag mitzugeben, aber eine Redakteurin vom ORF hat es schon auch Buch der Stunde genannt. Es ist halt jetzt gerade sehr aktuell. Mhm. Und ich finde auch diese jungen Menschen, die da jetzt auf die Straße gehen für den Umweltschutz und für den Klimaschutz, die finde ich ganz großartig.
Eben, es ist ein Thema, das man wahrscheinlich auch nicht oft genug aufs Tableau bringen kann. Dennoch ist deine Art, sich damit auseinanderzusetzen, eine sehr spezielle. Weil verpackt in einen Roman, und eigentlich geht es ja auch noch um etwas mehr. Es geht ja auch an eine psychologische Ebene, was bei dir natürlich nie fehlen darf. Ja? Genauer gesagt, um den Plot kurz zu umschreiben, aber das Wort möchte ich dir geben.
Ja, ich habe jetzt schon festgestellt, es ist vielleicht nicht so sinnvoll, den ganzen Platz zu beschreiben. Dann kaufen die Leute das Buch vielleicht nicht mehr. Nein, aber so wie du sagst, es stimmt schon, ich bin ja keine Journalistin. Ich versuche natürlich immer die Themen, die mir am Herzen sind, in Literatur einzupacken, in einer Geschichte zu transportieren, weil das halt auch die Art ist, wie ich selber gern Zeitkritik lese.
Mhm. Konkret geht es ja in deinem Buch um zwei Schwestern eigentlich. Also es geht einerseits um eine Familie, das ist so ein Teil oder ein Ast in der Geschichte, und es geht im Konkreten aber auch um das Verhältnis zwischen den Schwestern an sich.
Ja, es geht um die zwei Schwestern Ila und Franziska. Mhm. Und später in der Geschichte kommt dann auch noch ein Dritter dazu, das ist der Konstantin, der sich nacheinander mit den beiden befreundet. Und so viel kann man schon verraten, die Franziska verschwindet im Laufe des Buches. Da werde ich dann später auch ein Stück dazu lesen. Und ist dann eigentlich als Leerstelle da. Und anhand der Geschichten der beiden anderen wird diese Leerstelle umschrieben.
Ich glaube, es ist besser, wir starten jetzt wirklich auch mit der Leseprobe zu Beginn. Dann hören wir ein bisschen was. Wir hören vor allem zu Konstantin einen Teil.
Ich lese ein Stück von Konstantin, ja, weil das hat sich meine Lektorin, die Tanja, jetzt nachdem sie einige Lesungen gehört hat, gewünscht, dass ich mal den Konstantin lese, weil sie seine Sprache so gern mag.
Ja.
Einmal im Monat organisiert Siegmund einen Diskursabend. Klingt fader, als es ist. Wir sitzen dann in der guten Stube zusammen. Die gute Stube war wahrscheinlich wirklich einmal eine sehr gute Stube. Die Fenster klein, die Holzdecke niedrig, vermutlich schimmelt es dahinter auch. Es gibt einen Tischherd in der guten Stube und einen riesigen Tisch, der so massiv ist, dass man ihn zu zweit nicht verschieben kann. Da muss man schon zu dritt ran. In einer Ecke hängt ein alter holzgeschnitzter Jesus. Wir haben den Jesus in ein altes Tierfell gehüllt, das irgendwer auf dem Dachboden gefunden hat, als ironisches Statement, denn weghängen wollten wir ihn nicht. Siegmund hat theoretisch echt was am Kasten. Das ist ganz praktisch, weil wir anderen dann nicht so viel lesen müssen. Diesmal liest er uns was von Singer vor, zum Einstieg. Eine Textstelle, die ihn sehr beeindruckt hat, sagt er, weil sie so schlicht und unwiderlegbar sei. Die Grundlage für meine Annahmen, dass Tiere Schmerz empfinden können, gleicht jener für die Annahme, dass Kinder Schmerz empfinden können. Tiere, die Schmerzen haben, benehmen sich so wie Menschen in dieser Lage, und ihr Benehmen rechtfertigt in hinreichendem Maße die Überzeugung, dass sie Schmerz empfinden. Es stimmt, dass mit Ausnahme einiger Tiere, die gelernt haben, in einer menschlichen Sprache mit uns zu kommunizieren, sie nicht wirklich sagen können, dass sie Schmerzen empfinden, aber Säuglinge und Kleinkinder können ebenso wenig sprechen. Alle nicken nachdenklich und kauen. Franziska hat Brot gebacken und die Frau vom Bauern hat uns eine Kiste Bier vors Haus gestellt. Ist schon abgelaufen, aber vielleicht wollt ihr es noch trinken. Die leere Kiste will sie wieder haben wegen dem Pfand. Kurz diskutieren wir über Mindesthaltbarkeit und wie der Konsument von einer besserwisserischen Industrie klein gehalten wird. Wir sind uns einig, dass Bier nicht ablaufen kann. Das Brot von Franziska ist göttlich. Es könnte so ein schöner Abend sein, und ich finde, wir haben bald genug über Singer, Ethik und Utilitarismus geredet, aber Siegmund hat noch einen Programmpunkt vorbereitet. Eine Doku über das Leben der Sperlinge, die interessiere ihn, weil er sich im Selbststudium gerade mit Kulturfolgern beschäftige. Er fragt gar nicht lange und schaltet den Fernseher ein. Ich nehme noch eine Scheibe Brot und stelle mir vor, wie Franziska ihre Hände in den Teig steckt, um ihn liebevoll durchzukneten. Voller Hingabe. Stelle mir vor, ich bin der Teig. Die Doku ist ganz gut gemacht. Über das Leben der Sperlinge in den Großstädten. Spatzen sind sehr ortstreu. Ein Handlungsstrang folgt einem Spatzen in London, der für zwei Nester voller Jungvögel zuständig ist, in einem Ampelrohr, direkt über der Kreuzung. Die meisten Singvögel sterben bei den ersten Flugversuchen, vor allem wenn sie an einem Platz nisten, wo unterhalb die Autos fahren. Wahrscheinlich bringt sie der Aufprall auf dem heißen Beton schon um. Die Zeiten sind vorbei, als Vögel aus dem Nest in eine weiche Wiese gefallen sind. Dann gibt es einen historischen Rückblick. In China gibt es keine Feldsperlinge mehr. weil Mao einmal beschlossen hat, dass die Feldsperlinge schuld seien an Armut und Hunger der Bevölkerung, wo in Wahrheit Misswirtschaft und Korruption als einzig Schuldige im Raum standen. Er rief die gesamte Bevölkerung dazu auf, die Spatzen auszurotten. 3 Tage lang machten Kinder und Erwachsene mit Töpfen und Instrumenten Lärm, zerstörten die Nester, scheuchten die Vögel immer wieder auf und ließen sie nicht landen. Nach 3 Tagen waren Millionen von Spatzen tot vom Himmel gefallen. Es poltert und wir fahren erschrocken zusammen. Franziska ist abrupt vom Tisch aufgestanden und hat dabei eine leere Bierflasche umgeworfen. Ihre Augen sind ganz groß. Sie streicht sich die Haare aus dem Gesicht. Mir ist schlecht, stöhnt sie. Ich glaube, die anderen sind auch erschüttert. Der Sprecher erklärt jetzt, dass China nach der großen Spatzenausrottung mit einer noch größeren Hungersnot zu kämpfen hatte, weil die Getreideschädlinge sich ohne Spatzen immens vermehrten und schließlich sogar wieder Spatzen aus Russland importiert werden mussten. Wie pervers. Franziska verlässt den Raum. Ich warte. Nach ein paar Minuten gehe ich auch nach draußen und suche sie. Bleib vor ihrer Zimmertür stehen. Kann sie von draußen schluchzen hören. Trau mich nicht anzuklopfen. Es hätte so ein schöner Abend sein können.
Das ist die Stelle, wo Konstantin erzählt. Und es dauert ja dann noch eine Weile, aber dann verschwindet ja Franziska von heute auf morgen.
Genau. Es geht dann noch, ich lese jetzt einfach noch ein kleines Stück, auch genau. Aus der Sicht. Das muss ich nur finden. Ah ja.
Aus der Sicht ihrer Schwester Ila.
Mhm. Auch aus der Sicht
auch von, aus Konstantin.
Ja, also... Das ist sozusagen der Turning Point in der Handlung. Ich finde Franziska morgen in der Küche. Die anderen schlafen noch. Franzi sitzt am Küchentisch. Hat sich den Sessel so geschoben, dass sie zur Balkontür hinaussehen kann. Sie liebt es, die Vögel zu beobachten. Es beruhigt sie, macht sie glücklich. Es war gar nicht einfach, das Vogelhaus durchzusetzen. Sigmund schimpfte, Ganzjahresfütterung würde die Vögel verweichlichen. Franzi hielt dagegen. Wenn Menschen den Vögeln immer weniger Lebensraum und Nahrungsangebot überließen, seien die paar Körner nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Man würde doch damit ohnehin nur den üblichen Verdächtigen, den Spatzen, helfen, gab sie zu, setzte aber gleich nach, dass sogar die schon gefährdet seien, siehe Mao. Franzi hat schließlich gewonnen, mit einer Futterstelle auf Probe. Inzwischen haben die anderen auf die Diskussion vergessen, die Vogelfutterstelle ist das ganze Jahr über in Betrieb. Franzi schaut mich an. Gut geschlafen? Ich nicke und frage zurück, und du? Ich kann nicht, sagt sie. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Was? Frage ich, ahne aber schon, was kommt. Mein Körper sehnt sich nach Kontakt zu ihr. Du weißt schon, die Treibhausgase nehmen immer weiter zu, die Vögel sterben aus, die Insekten sowieso, alles stirbt und keiner tut was. Sie vergräbt ihr Gesicht in den Händen, die meine sein sollten. Und wir müssen uns immer noch fragen lassen, wieso wir kein Fleisch essen. Sie wollen immer noch mehr. Sie wollen immer noch weiter wegfliegen. Sie kriegen immer noch mehr Kinder und ein Haus und ein Auto und den beschissenen Swimmingpool hinter der beschissenen Thujenhecke. Sie hat Wasser in den Augen. Alle paar Monate solche Ausbrüche. In einer Schublade ihres Schreibtisches liegt eine Überweisung. Sie weiß nicht, dass ich davon weiß. Ich halte das einfach nicht mehr aus. Es geht alles viel zu langsam. Ich hasse sie, hasse, hasse. Meine Hand geht vor und legt sich auf ihren Kopf. Sie sieht zu mir auf und die Augen, erste kleine Falten vom Nicht-Schlafen-Können und Weinen. Muss sie zu mir hochziehen, was denn sonst? Ihr Gesicht jetzt auf meiner Schulter mit Tränenwasser und Rotz. Ich streiche ein paar Strähnen zur Seite. So findet dieser Tag ein Ende, bevor er richtig begonnen hat. Alles, was jetzt kommt, wird mich begleiten. Wenn ich in die Tierfabriken filmen gehe, Workshops organisierend auf Demos vom Umweltministerium schreie. Wenn ich die Vögel füttere auf dem Balkon unserer Hofgemeinschaft. Immer werde ich an Franziska denken und wie es war, mit ihr zu schlafen. Ein einziges Mal werde an sie denken und manchmal wird es sein, als wäre sie wieder da. Aber Franziska wird verschwunden bleiben.
Das Gespräch mit der Autorin Andrea Stift-Laube setzen wir nach der nächsten Musik fort. Und jetzt kommt erstmal Metronom mit Heartbreaker.
Musik
Radio Frei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr. Wir setzen nun das Gespräch zwischen Daniela Fürst von Literadio und der Autorin Andrea Stift-Laube fort. Den Beitrag habe ich von den Kollegen von Literadio aus Österreich übernommen.
Ich muss gestehen, beim Lesen des Buches habe ich mir ganz viele Gedanken über den Begriff Verantwortung gemacht. Mhm. Verantwortung, die auch deine Protagonisten im Buch auf verschiedene Art und Weise zu spüren bekommen. Franziska, wie wir auch in diesem Stück schon hören konnten, hat das Gefühl, sie trägt die Verantwortung, die Erde zu retten und schafft es aber irgendwann nicht mehr. Es ist zu viel, ja?
Ja, es stimmt. Das ist so eine the weight of the world, sagt man, ne? Das Gewicht der genau. Welt. Und das ist natürlich für einen zu viel. Es ist einfach eine unlösbare Aufgabe, auch alle diese Probleme als Einzelner zu lösen, sowieso unmöglich. Aber ich hoffe, in dem Roman auch beschrieben zu haben, dass man eben auch als Einzelner etwas tun kann. Und wenn es nur ein bisschen ist. Die richtig großen Fragen, die deute ich ja eh nur an. Ne? Zum Beispiel, wie ist es jetzt mit den Flugreisen, ne? Die wir genau. alle noch so selbstverständlich genau. konsumieren? Oder wie ist es es gibt mit den Kindern zum Beispiel. Es gibt ja einige Bewegungen, die glaube ich jetzt in den USA, aber vielleicht auch hierzulande schon, die sagen, ja, eigentlich die größte Klimasünde ist es, ein Kind auf die Welt zu bringen. Das kommt noch vor dem Fleischkonsum und vor dem SUV-Fahren und vor den Flugreisen. Wie ist es damit? Ne? Das sind Dinge, die man, das sind ja tabuisierte Fragen auch größtenteils. Ne?
Ja.
Aber es hat mich einfach interessiert, dass es Leute gibt, die sich auch damit auseinandersetzen.
Aber eben, das einerseits ist dieses zu viel an Verantwortung und dann die Schwester zum Beispiel, Ilja, habe ich das Gefühl, sie reagiert mit dieser Verantwortung, indem sie das Gefühl hat, sie muss jetzt auch noch einen Teil der Verantwortung ihrer Schwester mit übernehmen, oder?
Ja, das stimmt. Sie hat ein schlechtes Gewissen, weil sie nicht diesen Mut hat, den ihre kleine Schwester noch dazu immer bewiesen hat. Ne? Zum Beispiel eben, die ist halt dann auf Schornsteine geklettert oder hat sich irgendwo anketten lassen am Bahngleise, Transporter aufzuhalten. Diesen Mut hatte sie nicht und jetzt kommt das noch dazu, dass sie sozusagen die Schwester ersetzen will, zumindest bis zu einem gewissen Grad, und dass sie auch etwas finden will, einen Weg für sich finden will, wie kann ich was tun?
Ja, genau. Und natürlich hat sich auch die Frage gestellt nach der eigenen Verantwortung. Man kennt es ja von sich selber, natürlich versucht man irgendwie alles bestmöglich zu machen, aber man hat das Gefühl, man stoßt irgendwie an Grenzen und manchmal ist das Ohnmachtsgefühl ja wirklich tatsächlich übergroß, oder? Du schlägst die Zeitung auf und du liest nur grauslichste Sachen über Umweltsünden, über was sind Entscheidungen von nationalen Regierungen, die uns alle beeinflussen. Es ist ein Wahnsinn eigentlich.
Ja, das geht mir auch so. Und dieses Gefühl irgendwie, jetzt trenne ich da so brav mal Plastik, ne, oder versuche irgendwie ganz wenig Plastik überhaupt nur mal in meine Wohnung zu lassen, ne, und gleichzeitig wird in Polen irgendwie der letzte Urwald abgeholzt und keiner scheißt sich was. Das ist natürlich immer übermächtig, ne, dieses Gefühl, man kann ja eh nur, man rennt zwar an gegen Windmühlen, ne, aber dann habe ich etwas mit meiner Protagonistin gemein, dann setze ich mich auf meinen Balkon, ne, und schaue den Spatzen zu oder halt auch den Vögeln, die halt dann zunehmend auch kommen, weil sie wissen, da gibt es was bei mir. Und das ist vielleicht ein bisschen, klingt jetzt vielleicht romantischer, als ich es sagen will, aber es beruhigt mich und es macht mir Freude und ich habe das Gefühl, okay, dann wenigstens bin ich verantwortlich für die kleine Spatzen-Community da und das kann ich. Das kann ich.
Ja, genau, aber das ist auch so der Punkt irgendwie. Ist man da nicht ein bisschen zu sehr gut, Mensch, wenn man sich dann ein bisschen schön richtet, irgendwie so im eigenen Umfeld, obwohl man ja natürlich jedes Recht darauf hat, irgendwie ein schönes Leben zu haben und sich und das Positive ja auch zu sehen im Endeffekt, oder? Und ich habe auch ein Kind und bin froh. Zum Beispiel.
Wir wollen ja das Wort Gutmensch nicht jetzt da irgendwie so.
Nein, aber du bist. Ja. Aber eben, es kommt auch im Buch vor, wo man eben so dieses Makabre eigentlich. Da wollen die Menschen zurück zur Natur, wollen die Natur erleben, aber das geht natürlich nur dann in der super tollen Funktionskleidung, die ganz viel Erdöl drin hat. Und das geht natürlich nur dann, wenn man eine möglichst bequeme Anreise im SUV hat, wo man natürlich ein bisschen weiter auf den Berg als nur bis zum Parkplatz fährt, weil es ist ja doch ein bisschen angenehmer, oder?
Ja, das sind lauter paradoxe Dinge, mit denen wir uns auseinandersetzen können, nicht unbedingt müssen. Ich will ja niemanden da verhaften ist. Es war mir einfach wichtig, das alles aufzuzeigen. Auch der ganze Rattenschwanz, der so, wie du sagst, eben damit zusammenhängt, mit diesen Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen oder auch nicht treffen. Mhm. Vielleicht ist der erste Schritt schon damit getan, dass man einfach drüber nachdenkt.
Ich habe auch ein bisschen das Gefühl gehabt, die beiden eben über Franziska reden, weil Franziska selber ist ja nicht mehr da. Mhm. Aber wie sie Franziska beschreiben, hat man das Gefühl, dass sie von dieser Verantwortung, die Welt zu retten, ein bisschen den Bezug zum Zwischenmenschlichen verliert, oder?
Ja, und letztendlich, sie verschwindet ja dann im Laufe der Handlung, deswegen weiß man nicht, wie ihre Geschichte weitergegangen wäre. Aber die Art, wie sie diesen Umweltschutz und Tierschutz betreibt, ist ja, geht ja schon ein bisschen in Richtung Selbstzerstörung auch. Sie, yeah, wird, frisst sie ja auf. Das ist ja ein Thema auch in der Geschichte. Und das ist natürlich auch nicht sinnvoll, ne, wenn man das jetzt so exzessiv betreibt, dass man dann irgendwann einmal ins Tierschutz-Burnout fällt. Fällt man ja quasi auch wieder aus für diesen,
ja, genau,
für die gute Sache.
Das ist ein tolles Wort. Aber tatsächlich ist es so. Und es stellt sich auch die Frage, was rechtfertigt dann auch eine kriminelle Handlung im Endeffekt? Oder das ist ja auch was, womit sich Konstantin ja auch irgendwie auseinandersetzt, weil er natürlich von Franziska mitgezogen oder eben in seiner Liebe zu Franziska sich erhoffen, dass das irgendwelche positiven Konsequenzen hätte auf eine potenzielle Beziehung, begeht er ja doch dann kriminelle Handlungen. Und eine beschreibst du auch, und die ist eigentlich so makaber, weil sie versuchen, Hühner zu befreien auf einer Farm, was damit endet, dass eigentlich ganz viele Hühner sterben, was jetzt nicht direkt ihr Verschulden ist, aber...
Ja, diese Hühner sind ja halt schon so arm irgendwie, dass die Zuchthühner sind ja nicht sehr resistent, ne? Die halten ja das richtige Leben und die Atmosphäre, so in der wir leben, jetzt gar nicht aus. Die sind gewohnt, ihren Stall, der gesteuert ist und geregelt ist. Inwieweit eine kriminelle Handlung gerechtfertigt ist, genau, um sozusagen was Gutes zu machen.
Genau, so Kollateralschaden, weißt du?
Das hat mich auch sehr interessiert. Ja, ich habe da keine Antwort für mich gefunden. Ich glaube, dass es da auch einer gewissen, wie soll ich sagen, eines gewissen Menschenverstandes bedarf. Und jeder, der irgendwie im Aktivismus tätig ist, muss einfach abwägen für sich selber, kann ich das noch vertreten oder nicht. Ich will mir da auch gar kein Urteil erlauben. Es ist wirklich schwierig. Gott sei Dank bin ich keine Aktivistin.
Na eben, genau. Und vielleicht ist das auch aber so ein Punkt, vielleicht bin ich einfach zu viel Hosenscheißerin dafür. Genau aus diesem Grund, weil ich selber keine Antwort auf diese Frage habe. Und weil, glaube ich, der Punkt, wo man vielleicht das Potenzial überschreitet, relativ nahe ist manchmal, oder?
Vielleicht geht es auch schnell, wenn man dann einfach sich mehr mit der Materie beschäftigt, dass man gewisse Grenzen dann doch überschreitet, die man vielleicht am Anfang einer Aktivistenkarriere jetzt nicht überschreiten würde. Vielleicht hat es auch was mit der Gruppe dann zu tun. Ich glaube, das ist wirklich tricky.
Und eben sind ja auch so, es kommen dieser, wie war es denn, der Simon, der am Hof, der den Vortrag hält, nein, nicht Simon, wie?
Der.
Das haben wir gerade von ihm gelesen.
Blecker.
Genau.
Sigmund.
Ja. Das ist ja auch so einer, das erlebt man ja auch auf dieses Theoretisieren. Und irgendwann kommt dann ja doch der Punkt, wo man sagt, alles gut und schön, aber das ändert jetzt ja nur bedingt etwas. Bewusstseinsschaffung ist natürlich sehr wichtig, um die Dinge aufzuzeigen. Aber man hat selbst bei den Leuten, die auf diesem Gemeinschaftshof leben, großteils das Gefühl, dass das halt so eine Konstantin beschreibt das ja auch mal, das ist fast so ein bisschen nur so ein Übergangsort. So als bräuchte man in seiner Entwicklung zum richtigen Erwachsenen sein. Irgendwann so mal so einen Ausstieg, oder?
Ja, das ist eine Beschreibung, die ich einfach selber auch erlebt habe. Also ich kenne sehr viele Menschen, die in ihrer Jugend sehr engagiert waren und sehr geglaubt haben an Utopien, die sie verwirklichen können, und mittlerweile leben sie halt das gute bürgerliche Leben, das wir auch leben.
Genau.
Es ist ja auch okay, sich auszuprobieren, vollkommen. Das ist ja auch ein Privileg der Jugend, finde ich. Ich finde es immer nur schade, wenn man dann seine ursprünglichen guten Intentionen völlig vergisst und sozusagen
fast schon ins Gegenteil, gell?
Genau, hinter mir die Sintflut.
Genau.
Jetzt fahre ich doch auf die Malediven.
Radio frei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr. Schiff oder Schornstein heißt das Buch von Andrea Stift-Laube, das Daniela Fürst von Literradio vorstellt. Und ich habe diesen Beitrag von den Kollegen aus Österreich übernommen. Franziska verschwindet öfter, um irgendwo Tiere zu befreien. Diesmal kehrt sie aber nicht zurück. Die Suche beginnt. Die Autorin verweist auf den Wahnwitz unseres Gesellschaftssystems angesichts Klimawandels und Ressourcenknappheit.
Ein wichtiger Aspekt, eigentlich ganz ein anderer, es gibt dann ja noch diese eine Frau, die Bioladenbesitzerin. Und in diesem Bioladen arbeitet Ilja einige Stunden. Und zwischen diesen beiden entsteht auch eine ganz seltsame Beziehung eigentlich, oder? Vor allem, weil sie eigentlich eine sehr schräge Person ist.
Ja, sie ist eine sehr schräge Person. Sie ist jetzt romantechnisch für mich die Frau, die sozusagen am anderen Extrem dieses Tier-Mensch-Verhältnisses lebt. Und du bist jetzt auch die Erste, die mich darauf anspricht. Also sie ist halt eine, die halt wahnsinnig viele Tiere hat und die sie nicht unbedingt artgerecht behandelt. Mhm. Ich glaube, Animal Hoarding ist, glaube ich, der korrekte Begriff oder so.
Genau.
Also sie meint es gut, aber sie macht viel falsch. Und das wollte ich halt auch aufzeigen. Es gibt jetzt nicht nur die Tierquäler und die Tiervernachlässiger, sondern es gibt auch die, die sich als total tierlieb bezeichnen würden und die letztendlich die Tiere eben auch nicht so gut behandeln.
Eigentlich auch quälen, weil sie ja nicht artgerecht behandeln dem Sinn.
Mhm.
Aber eben, das war auch so eine interessante Persönlichkeit und hat auch so ein bisschen auch diesen Charakter von Ilja unterstrichen eigentlich, oder? Weil sie hat ja, sie übernimmt dann eigentlich immer so ein bisschen auch, nicht gezwungen, aber sie ist sehr vorsichtig auch manchmal irgendwie in ihrem nach außen gehen und sich den Dingen annehmen und möchte das immer lieber eher so im stillen Heimlichen abhandeln, oder?
Ja, und gleichzeitig übernimmt sie halt dann auch immer auch in dieser Rolle die Rolle der großen Schwester eigentlich.
Ne? Stimmt,
sie kümmert,
genau.
kümmert sich dann wieder, ja. Das ist einfach ihr Charakter.
Jetzt habe ich ein kleines Blackout. Ich glaube, ich bin zu sehr in die Geschichte hineingekippt. Gibt es eigentlich etwas, oder natürlich die Intention, die du mit dem Buch wahrscheinlich hattest, ist trotzdem sowas wie Bewusstsein schaffen zu machen. Aber gibt es da noch etwas anderes?
Ja, das ist immer mein Grund, Bücher zu schreiben, ist ja immer der, dass ich mir etwas von der Seele schreibe. Und mir hat das, also das Umweltthema, so wie ich es jetzt auch vorgelesen habe, mir macht das narrisch, dass das jetzt irgendwie schon seit 30 Jahren, seit ich 10 oder so war, was mich begonnen hat zu beschäftigen, dass da seitdem so wenig passiert ist.
Yeah.
Wo es, ich glaube, 1986 schon vom Club of Rome irgendwie die Guidelines gab, was man tun müsste, um sozusagen die Welt zu retten. Ne? Und was ist, es ist alles noch viel schlimmer geworden.
Ja, und das heißt immer, jetzt ist es nur mal eine Minute vor zwölf, nicht mehr nur fünf
genau.
vor zwölf.
Und jetzt, ich weiß nicht, wo wir jetzt sind, irgendwie auf halb eins oder so wahrscheinlich schon.
Ja, wahrscheinlich.
Keine Ahnung. Aber das ist halt für mich einfach immer, das schreibe ich mir halt dann von der Seele. Ne? Packe ich in eine Handlung und versuche das irgendwie zu verarbeiten.
Eben, und ich hatte auch also ein bisschen, natürlich ist einem Ilja viel näher als Franziska, aber was mich auch sehr beschäftigt hat, war natürlich auch dieser Punkt, als Franziska verschwindet, und man weiß eben eigentlich nicht, was aus ihr geworden ist. Und dann kommt eben diese Stelle, wo Ilja sich einfach ihre Geschichte baut.
Ja, das ist, glaube ich, ein normaler menschlicher Mechanismus. Also ich habe mich dann auch ein bisschen beschäftigt mit Menschen, die damit umgehen mussten, dass jemand abgängig ist oder jemand verschwindet. Und da gibt es manchmal einfach keine Lösung. Und es ist ganz unvorstellbar und unmenschlich, in so einer Situation leben zu müssen für den Rest seines Lebens. Ich habe mal überlegt, was kann man denn da tun? Und also ich glaube, also ich würde damit vielleicht so umgehen, dass ich meine Geschichte zurechtlege.
War das immer schon irgendwie denn die ursprüngliche Idee von der Geschichte, dass Franziska verschwindet und dass es nicht irgendwann einen kleinsten Hinweis gibt? Ich muss gestehen, man hat dann ab der Hälfte des Buches, habe ich in jedem Abschnitt irgendwie darauf gewartet, dass es irgendwie mal einen Hinweis gibt.
Einen gibt es.
Genau, aber der macht es nicht einfacher.
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Normalerweise ist es immer so, dass ich ganz viel umschreibe oder dann auch mal die Figuren ein bisschen kommen lasse. Ich weiß jetzt in dem Fall nicht mehr, was ich mir da gedacht habe mit der Franziska. Es hat dann so gepasst.
Also ein Buch auf jeden Fall, das sehr viele Fragen bei mir aufgeworfen hat, dass sehr viele wunde Punkte bei mir getroffen hat, auch wenn es um die Eigenverantwortlichkeit geht und so weiter. Herzlichen Dank auf jeden Fall für das Gespräch zum Buch. Andrea Stift Laube, Schiff oder Schornstein? Ich habe mir verboten, nach dem Titel zu fragen. Das hast du ja schon im Vorfeld gesagt, dass das eine zu häufige Frage ist. Wir erklären den Titel jetzt nicht. Jeder liest das Buch und weiß dann, warum Schiff oder Schornstein. Erschienen bei Krämeyer und Scheriau. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Du hast mir zwar schon im Vorfeld verraten, du hast eine Idee gehabt auf der Zugfahrt her. Also ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt.
Ich habe eine Idee gehabt, aber das kann noch dauern. Genau. Da sitzt meine Lektorin im Publikum und grinst. Schauen wir mal. Vielen Dank, Daniela. Ich freue mich auch wieder, hier zu sein.
Bis zum nächsten Mal. Danke.
Bis zum nächsten Mal.
Literatur. Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.